Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk. Mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, heute, so wie letzte Woche, einmal Dennis dabei, aber auch jemanden, den wir, glaube ich, in der Folge noch gar nicht zu hören hatten, nämlich den guten Borny. Borny, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, hallihallo. Mein Name ist Borny, wie gerade gesagt. Und ich bin wahrscheinlich von der Mannschaft Fan, die am Wochenende die meisten enttäuschten Fans in der NFL zurückgelassen hat, von den Packers. Deswegen bin ich heute auch hier und freue mich, dass ich dabei sein kann. Und ja, mal gucken, was ihr so zu dem Spiel, aber auch zu den anderen Spielen zu sagen habt, die ich persönlich auch sehr, sehr nice teilweise fand.
Mit welcher Conference wollen wir denn anfangen?
Ich habe bei mir jetzt ganz oben Kansas gegen Buffalo stehen, also würde ich sagen AFC.
Gut, also wir haben am Wochenende, das ist auch das frühere Spiel, dann die Chiefs gegen die Bengals, beide sehr spannende Spiele gehabt. Dann starten wir doch mit wahrscheinlich dem besten Spiel vom ganzen Wochenende gleich rein. Die Chiefs schlagen die Buffalo Bills in Overtime mit 42-36. Ein Bombenspiel, das wieder wahnsinnige Diskussionen über die Overtime-Regel ausgelöst hat, die übrigens nur noch mal fürs Protokoll richtig beschissen ist. Josh Allen macht das ganze Spiel über nichts falsch. 4 Touchdowns, die Bills keinen einzigen Turnover. Ja. Chiefs gewinnen den Cointoss, marschieren ins Feld runter, gewinnen das Spiel. So einfach geht's in der Overtime. Was sind eure Eindrücke zu dem Spiel gewesen?
Ja, hallo, ich würde mich dann auch erstmal einklinken und meine Meinung dazu sagen, zu dem geisteskranken Wochenende. Divisional Round ja eigentlich schon traditionell das beste Wochenende im Football, da geht es immer heiß her und dieses Jahr hat dem Ganzen nochmal irgendwie die Krone aufgesetzt. Also gerade wir starten jetzt mit dem besten Spiel rein von dem Wochenende. Das war sicher auch eins der besten Spiele überhaupt. Also sicher ein Spiel, was man so lange nicht mehr gesehen hat. Ich erinnere mich an ein anderes Kansas City Spiel in der Regular Season, wo sie mal sich mit den Rams ordentlich gebattelt haben und das irgendwie 55-52 ausgegangen ist. Jetzt hier nochmal ein viel größerer Preis auf dem Spiel mit den Playoffs und ja, dass es dann am Ende wirklich in die Overtime geht, das hatte ich nach dem Bills Drive nicht mehr für möglich gehalten mit 13 Sekunden auf der Uhr. Im Endeffekt, wir haben ja zusammen die Preview gemacht, Domme, was die AFC angeht. Die beiden Spiele sind relativ so gekommen, wie wir es gesagt haben, nur haben wir halt irgendwie am Ende die Rechnung ohne Pat Mahomes gemacht, weil dass der da am Ende mit 13 Sekunden nochmal das halbe Feld runter marschiert, um seinen Kicker in Field Goal Range zu bringen, ist einfach komplett abnormal. Und auch ein Travis Kelce, über den wird auch wahrscheinlich zu wenig geredet, weil der ist sicher in der Conversation mit drin, dass er zu den Top 3 Tight Ends jemals gehört.
Ja, die Defense, die wir so hoch gelobt haben, hat am Ende dann doch ordentlich enttäuscht. Also da kann ich jetzt nicht viel Positives zu sagen, was die Bills-Defense an dem Tag zugelassen hat. Pat Mahomes mit 378 Yards, 3 Touchdowns. Auch Rushing ist da einiges zusammengekommen. Allein von Pat Mahomes 69 Yards und ein Touchdown. Ja, am Ende des Tages lässt du 5 Touchdowns und was weiß ich, 170 Rushing Yards oder so zu. Das habe ich nicht im Ansatz kommen sehen. Das war Tag und Nacht im Vergleich zum Patriots-Spiel. Klar, Pat Mahomes ist ein anderes Kaliber, ein Quarterback. Aber dass sie Josh Allen da so der, Josh Allen und Gabriel Davis, muss man sagen. Playoff-Rekorde gebrochen, 8 Receptions für 201 Yards und 4 Touchdowns.
Das sind echt krass gute Zahlen, das stimmt. Aber ich hätte auch nicht gedacht, dass die Bills-Defense so krasse Probleme hat. Weil, also ich muss auch sagen, ich fand die Chiefs-Defense hat erstaunlich gut gespielt. Gerade gegen eine Bills-Offense, die halt mit Josh Allen und den Waffen, die er hat, schon echt gut besetzt ist. Aber dass die Chiefs-Defense dann am Ende bessere Stats vorweisen kann als die Bills-Defense, hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Zumal auch in dieser Fantasy-Season hat mir die Bills-Defense das ein oder andere Matchup gewonnen. Also hätte ich da auch so gesehen, dass die da die Nase vorn haben, aber krass.
Ja, wobei man sagen muss, dass die Chiefs-Defense ja vor allem in den letzten beiden Drives von Josh Allen ganz, ganz, ganz schlecht dastand. Also was da stimmt. In Coverage passiert ist.
Ja, das habe ich auch. Also die Secondary teilweise, das war furchtbar.
Was ich tatsächlich richtig überraschend fand, war, dass Pat Mahomes über den Boden so viel Schaden angerichtet hat. Das war letztes Jahr in den Playoffs schon so. Ich erinnere mich da an das Spiel gegen Tennessee, glaube ich, oder vor 2 Jahren, als sie das Comeback hingelegt haben. Ich glaube, das war in ihrem Super Bowl Run vor 2 Jahren, wo er dann auf einmal angefangen hat, auch über den Boden mächtig Dampf zu machen. Von einem Josh Allen ist man das ja eigentlich gewohnt und das ist ja auch Teil des Bills Gameplan geworden, dass er teilweise designt, den Ball dann nimmt und eben seine Beine einsetzt, um dann auch zum Beispiel einen dritten und kurz dann zu converten. Aber das ja, Patty Mahomes das auch so drauf hat, das hätte man vielleicht nicht erwarten können. Es war tatsächlich eher notgedrungen, weil er oft aus der Pocket rausgedrückt wurde, dass das eher nicht designt war, aber was er dann mit seinen Halbchancen da gemacht hat, das war schon echt verrückt.
Ja, im Endeffekt muss ich sagen, es war das letzte Playoff-Spiel an dem Wochenende und ich war so super gehypt, weil im Endeffekt ist das für mich, was ich von den beiden Jungs gesehen habe, wenn wir auf die Quarterback-Position schauen, die Quarterback-Rivalität über die nächsten, was weiß ich, 10 Jahre. Also wenn die so weitermachen, dann kann das, da lehne ich mich weit mit aus dem Fenster, das ist mir bewusst, kann das aber vom Niveau her und vom Feeling, wenn die beiden gegeneinander spielen, schon so Tom Brady, Peyton Manning-Vibes bekommen.
Das ja. Auf jeden Fall. Also ich finde auch, wenn, also am Anfang hatte Josh Allen ja echt Probleme, als er in die NFL gekommen ist. Aber mittlerweile bin ich auch echt positiv von ihm überrascht und von Pat Mahomes. Ja, gut, er hat seit seiner ersten Saison zeigt er, was er kann und dass er will. Und ja, wenn er so weitermacht, kann sich sehen lassen.
Ja, an der Stelle muss ich noch einmal hier reinwerfen, ne? Mein alter Eagles-Coach, Andy Reid, der einzige Coach in der NFL-Geschichte, der 2 verschiedene Teams 4-mal in Folge ins Conference-Final gebracht hat. Das hat er von 2001 bis 2004 mit den Eagles geschafft und schafft seit 2018 mit den Chiefs. Übrigens noch ein Rekord, die ganzen Conference-Championships mit den Chiefs sind alles in Arrowhead gewesen. 4 am Stück sind in der Kategorie auch Rekord. Also ja, du hast den vermutlich besten Quarterback der NFL, du hast den zweitbesten Coach der NFL, da ist definitiv ein Super Bowl drin, muss man auch so sagen.
Ja, ich finde auch, das ist tatsächlich schon mal eine gute Überleitung zu dem anderen Spiel, weil in dem anderen Spiel wurde wahrscheinlich einfach nur der Verlierer vom Conference Championship Game ausgelost sozusagen oder ausgespielt, weil dann natürlich wird man wahrscheinlich jetzt genau damit so einer Aussage auf die Schnauze fallen und die Bengals werden das dann doch irgendwie reißen. Wie das passieren soll, kann ich Stand jetzt nicht beantworten. Also kein Plan, wie die Offense um Patty Mahomes und Tyreek Hill, der ja auch wieder einen, von den Stats her ein krasses Spiel gemacht hat und dann eben ein Travis Kelce gestoppt werden soll. Sie haben ja jetzt tatsächlich noch mit McKinnon einen Running Back, der auch den Ball aus dem Backfield gut fangen kann, was vielleicht auch so ein bisschen gefehlt hatte die ganze Zeit. Also dieses Third-Down-Passing auf den Running Back kommt jetzt auch noch dazu, dass wirklich auch mal der Ball abgelegt werden kann. Aber keine Ahnung, wie das gestoppt werden soll. Kansas City geht da wahrscheinlich als glasklarer Favorit in das Spiel rein.
Weißt du, was das Schlimmste ist?
Ja.
Alles, was du gesagt hast, ist 100%ig richtig und es ist noch nicht mal das größte Problem. Das größte Problem ist nämlich, dass die Pass-Rusher von Kansas
ja.
Joe Burrow so dermaßen ins Krankenhaus schießen werden bei der Line, die er hat. Also die rechte Seite dieser Line. Um Himmels Willen, das ist das Schlechteste, was ich jemals in der NFL gesehen habe. Wie oft ist Josh Allen im Spiel gesackt worden? Josh Allen sage ich schon. Joe Burrow gesackt worden 9-mal?
Ja, ich habe bei 7 habe ich aufgehört, meine Strichliste zu führen. Also es.
Und wir haben in der Preview über Jeffrey Simmons und Harold Landry als Pass-Rusher-Duo geredet. Die beiden haben zusammen 4,5 Sacks. Wie kannst du 9-mal in einem Spiel gesackt werden? In den Playoffs? und dann auch noch weiterkommen.
Das ist das Schlimme. Oder was heißt das Schlimme? Das ist das, was ich auch nicht verstehe. Ich habe auch keine Ahnung, wie die Bengals das geschafft haben. Weil jetzt mal von den Sacks abgesehen, hat Joe Burrow trotzdem ein klasse Spiel gemacht. Und hat auch mal wieder gezeigt, dass die Kombination von ihm und Ja'Marr Chase einfach komplett insane sein kann. Gut, die beiden kennen sich aus dem College, klar, aber es ist echt krass, wie gut die beiden sich verstehen und was sie dann auch teilweise fabrizieren. Und es ist, also ich weiß auch immer noch nicht, wie die Bengals das gewonnen haben, weil mit so vielen Sacks da trotzdem weiterzukommen, ist einfach nur komplett krass. Und ja, wie du schon gesagt hast, also die O-Line ist furchtbar. Furchtbar. Ich glaube, da hätte ich mich hinstellen können und hätte vielleicht noch den einen oder anderen Sack verhindern können, einfach nur, indem ich da gestanden hätte. Aber
das waren ja Drehtüren. Also da war ja nichts an Widerstand. Wenn ich zu meiner Zimmertür gehe, ich hänge die aus, der Rahmen gibt mir genauso viel Widerstand dafür, wenn ich danach hochlaufen will. Ja.
Und das also war nicht nur beim Pass Rush so, sondern tatsächlich hat Mixon auch einen ganz, ganz schwierigen Tag gehabt. Teilweise, der Defender steht einfach in seinem Gesicht, in dem Moment, wo er den Ball übergeben bekommt. Also da kannst du auch mit dem Knie auf den Boden gehen und hast vielleicht weniger Raumverlust in dem Fall. Also das war schon echt verrückt. Und noch verrückter ist, dass das Spiel, ihr hattet es gesagt, einfach dann nicht an die Titans geht. Und dabei ist es eigentlich so losgegangen, wie wir es gesagt hatten, dass die Bengals wahrscheinlich den besseren Start erwischen werden und Tennessee so ein bisschen braucht, bis sie reinkommen, wegen der Bye Week. Ganz so schlimm ist es jetzt nicht gekommen. Ich hatte in der Preview gesagt, dass es dann auch, dass ich mir vorstellen kann, dass es im ersten Viertel auch schnell 14-0 stehen würde für die Bengals. Das hat die O-Line zu verhindern gewusst, aber es stand immerhin 6-0. Danach kamen die Titans zurück, Derrick Henry. Sicherlich nicht seinen besten Tag gehabt, also mit 62 Yards und 3,1 im Average. Ich denke, das würde man gegen Tennessee jedes Spiel mit Kusshand nehmen, wenn er solche Zahlen auflegt. Da war Foreman derjenige, der in nur 4 Versuchen tatsächlich mehr Yards als Henry gemacht hat und damit der Leading Rusher für die Titans war. Er kommt aber zurück mit einem Direct Snap und im Endeffekt steht es 7-6. Das ist dann Mitte zweites Quarter und ich dachte so, die Bengals haben ihren Vorteil, den sie hatten, dass sie jetzt schon ein Spiel hatten und im Rhythmus sind, eigentlich wieder abgegeben, weil sie quasi nur mit 2 Field Goals aus den Drives rausgegangen sind zum Start ins Spiel und Tennessee zurückschlägt, aber danach kam ja nicht mehr wirklich viel.
Und das ist ja auch das, dass sie in der ersten Runde gegen die Raiders fast das Game gekostet hätte. Du machst zwar Punkte, aber du bist einfach nicht in der Lage, Touchdowns zu machen. Du hast das gesehen, die Bengals haben das Spiel lange einfach komplett dominiert und dann fällt auf einmal ein Touchdown und es ist wieder eng. Und das ist das Problem, wenn du es nicht auf die Reihe bekommst, den Ball in die Endzone zu bekommen, sondern dich nur auf deinen Kicker verlässt, der klatsch wie sonst noch was ist. Ich habe noch nie einen 22-Jährigen mit so dicken Eiern gesehen, dass der sich da vor dem Kick hinstellt und sagt, looks like we're going to the championship game und macht das Ding dann. Aber, du kannst dich doch nicht immer auf deinen Rookie-Kicker verlassen. So kommst du nicht gegen Pat Mahomes in den Super Bowl.
Ja, ist schon ein Wunder, dass man überhaupt gegen die Titans dann weiterkommt mit nur Field Goals.
Ja, Ryan Tannehill war halt wieder in Playoff-Form.
Wie du sagst, ohne Touchdowns ist echt. Also das Game war für mich eigentlich die größte Überraschung. Jetzt mal mein Team ausgenommen, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass die Titans so wenig Derrick Henry zeigen. Klar, er kam jetzt von einer Verletzung wieder und er war, wie viele Spiele draußen? 8, 9?
Viel mehr.
Und ist übrigens immer noch in den Top 10, was Rushing Yards angeht, diese Saison bei Running Backs, was ich absolut krank finde. Aber naja, King Henry halt. Aber für mich war das alles vielleicht hier und da ein bisschen zu wenig von ihm, beziehungsweise was die Titans ihn haben machen lassen. Weil ich fand teilweise auch das Play-Call von den Titans fragwürdig. Was mir da vor allem hängen geblieben ist, war halt der allererste Spielzug, war ja gleich ein Interception von Tannehill. Und das war, ich dachte mir auch wieder, ja, okay, Alles ja. klar, das wird ja
vielleicht, eine, vielleicht, ja, vielleicht
eine schöne Clown-Fiesta. Das
vielleicht wollten sie überraschen und haben sich dann selber überrascht, haben gesagt, ja, okay, eben. Jeder denkt, wir lassen Henry direkt genau. laufen und dann werfen das, wir das Ding und das ist genau so.
Und, ja, im Endeffekt auch, ja. und alle denken sich halt, okay, Henry läuft, außer der Defense-Spieler, bei dem die Interception dann gelandet ist, der denkt sich, nee, den werde ich schön fangen, wenn du mir den schon so zuwirfst.
Jesse Bates hat sich da mal überhaupt nicht lumpen lassen, hat das Ding mitgenommen.
Ja, im Endeffekt Tannehill am Ende mit 3 Interceptions und das hinten raus waren das ja auch wirklich dann die spielentscheidenden Situationen, was dazu geführt hat, nachdem er dann das Spiel eigentlich noch wieder ausgeglichen gestalten konnte, dass die Bengals das Ding am Ende mit einem Field Goal gewinnen. Ist das dann einfach das Limit von Tannehill, dass eben so eine Divisional Round oder vielleicht mal, wenn wirklich Henry jetzt fitter gewesen wäre, so ein Championship-Game quasi das absolute Limit von ihm ist? Ja. Oder ist es einfach in dem Fall so, dass man sich zu sehr auf ihn verlassen hat und das große Problem war? Oder ist da einfach Stopp und dafür sind dann die anderen gerade jungen Quarterbacks mit einem Patrick Mahomes, mit einem Josh Allen, vielleicht dann auch in Zukunft mit einem Justin Herbert, dann einfach zu krass?
Zu 100% ja. Und wir werden es im NFC Championship Game sehen. Wir werden es aber vor allem im AFC Championship Game hätten wir es vor allem gesehen, wenn die Titans reingekommen wären. Du kommst mit einem Game Manager nicht in den Super Bowl. Läuft so nicht. Das hat mit Nick Foles ganz gut funktioniert, aber das ist auch der einzige Fall, der dir wahrscheinlich in den letzten 8, 9, 10 Jahren einfällt, wo das so souverän geklappt hat. Schau dir an, wie ein Pat Mahomes spielt, schau dir an, wie ein Josh Allen spielt. Das ganze Spiel ist auf die aufgebaut und auf das, was sie können. Und bei den Titans ist das Spiel andersrum aufgebaut. Das Spiel, der ganze System ist nicht um Ryan Tannehill aufgebaut. Ryan Tannehill könntest du durch jeden anderen Quarterback ersetzen in dem Scheme. Es würde genauso funktionieren.
Ja, so Alex Smith schmeißt du da rein mit einer Form vor seiner Beinverletzung, als er in Kansas City unterwegs war, und er würde dir auch da seine 10, 11, 12 Spiele gewinnen.
Und wenn dein Quarterback einfach austauschbar ist, dann kommst du in der heutigen NFL damit nicht mehr zum Titel.
Ja, dann haben wir die AFC durch, würde ich sagen. Schauen wir uns die anderen zwei Spiele an. Borny, ich glaube, da musst du jetzt durch. Ich würde mit 49ers gegen Packers starten, von einem Game Manager zum anderen Game Manager, der das Ganze vielleicht dann doch ein bisschen besser gemacht hat. Das Gute ist ja, dass Victor heute nicht da ist und er sich dann nicht angesprochen fühlen muss, wenn ich Jimmy G als Game Manager bezeichne. Wobei Rodgers in dem Spiel ja auch nicht wirklich viel besser aussah, behaupten böse Zungen.
Ich hätte eigentlich die Überleitung von Dome genommen, dass man halt jeden Quarterback da hätte reinstellen können, was du ja jetzt auch eben angesprochen hast mit dem Game Manager. Weil, sind wir ehrlich, so gut hat Jimmy G nicht gespielt. Ja, so gut hat Aaron Rodgers auch nicht gespielt, aber ich würde auch nicht sagen, dass es die Schuld von Rodgers explizit war, weil ich habe nicht wirklich einen soliden Gameplan gesehen, der nicht heißt, Aaron Rodgers wirft einen Ball auf Devontae Adams und das gewinnt uns das Spiel.
Ja, ganz kurz würde ich noch zu Jimmy G gehen, damit ich den Rant vorne mal rauslassen kann. Ich habe noch nie einen Quarterback in der NFL so schlecht den Ball werfen sehen. Nicht mal auf Ballplacement bezogen und auch gar nicht darauf bezogen, dass er überhaupt gar keinen Arm hat und ich wahrscheinlich genauso stark werfen kann wie er. Wenn Jimmy G den Ball wirft, der eiert wie sonst noch was.
Ja.
Der eiert, als würde er zum ersten Mal den Football werfen.
Ja, Sherman hat mal über Peyton Manning gesagt, dass er immer ab und zu mal wieder so eine lame Duck wirft. Und Jimmy G macht das einfach am laufenden Band. Also ich weiß auch nicht, das ist wirklich, das sieht nicht schön aus. Also da ist kein Zip hinten dran, dass er das Ding mal in irgendein Tight Window da reinfeuert mit 1000 km/h, das ist alles so lasch irgendwie.
Es sieht halt, weißt du, bei vielen Quarterbacks musst du dich ein bisschen mit Football auskennen, um zu wissen, ob die gut werfen können oder nicht. Aber bei Jimmy G sieht's halt jeder Vollidiot, weil der Ball fliegt nicht so, wie er fliegen sollte. Das kenne ich persönlich sehr gut, weil wenn ich einen Football werfe, eiert der auch. Das liegt aber daran, dass meine Hände ziemlich klein sind. Aber ich spiele halt auch nicht in der NFL und kriege Millionen dafür gezahlt, dass ich einen Ball anständig werfe. Und wenn es schon daran scheitert, dann scheiterst du gegen das Team, gegen das du jetzt gematcht wirst im Conference Championship, erst recht.
Ja, und ich finde halt auch, das ist wieder einfach so eine typische Jimmy G-Statline. Also er schmeißt erstens mal nur 19 Bälle. Du würdest niemals sehen, dass ein Patty Mahomes nur 19 Bälle schmeißt. 11 davon bringt er an, das ist eine Completion Percentage von 58%. 131 Yards, das hat Mahomes, glaube ich, in den letzten 2 Minuten aufs Feld gezaubert. Ein Average von 11,9, ja, okay, das ist so ein normaler Durchschnitt. Kein Touchdown, eine Interception im NFC Championship Game. So sieht einfach jedes Mal die Statline von einem Garoppolo aus. Und das pusht einfach nur die Leistung von allen anderen außenrum so viel höher, dass sie ihn quasi immer durch das Spiel durchziehen. Also was nun Trent Williams da auf Tackle macht, und wenn er dann rumkommt und als Pulling Tackle sozusagen den Lauf vorantreibt, da hast du keinen Bock dazustehen. Also da gibt es Videos, wo der da wieder komplett abräumt. Das Run-Game wird aufgezogen, in dem Fall jetzt nicht so komplett erfolgreich. Er hat gute Receiver, den kannst du den Ball quer hinspielen, die machen das mit Yards after Catch. Er hat mit Kittle den zweitbesten Tight End nach Kelce und hat eine ordentliche Defense dazu. Und dann gewinnst du halt Spiele nicht irgendwie 42-36, sondern dann zieht es halt genauso aus, wie es aussieht, und das Ganze geht halt 13-10 aus.
Also du hast Trent Williams und packst ihn einfach als Fullback rein. Und da kann jeder zu sagen, was er will, ne? Aber wenn mir einer sagt, dass da NFL-Linebacker sich denken, boah, nee, da habe ich absolut keinen Bock drauf. Stell dir mal vor, du bist ein 1,95, was weiß ich, 115 Kilo Linebacker und auf einmal rast so ein 1,96, 144 Kilo Dude auf dich zu. Und vor allem kann der Mann auch noch laufen, so, der ist nicht schlecht, ne? Der läuft eine 4,840. Das würden wir wahrscheinlich auch laufen. Aber halt mit 144 Kilo und rennt dich halt straight up über den Haufen. Also das ist eine der widerlichsten Sachen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe in sowas. Also das tut richtig weh.
Ja, das stimmt, muss ich auch sagen. Aber mir war eigentlich die Allzweckwaffe von den 49ers, war mir einer der Dornen, die in meine Augen geflogen ist. Was Deebo Samuel wieder gezeigt hat, was er alles kann und was er alles vor allem erfolgreich kann, ist halt... Es tut halt echt weh, darüber zu sprechen, weil es, wie du schon angesprochen hast, mit den Statlines darf ein Jimmy G nicht gewinnen. Ich erinnere mich da gerne an das Game von Packers gegen Seahawks vor ein paar Jahren zurück, wo die Packers, ich glaube, 3 oder 4 Interceptions hatten.
Fünf Turnovers von Seattle, ja.
Ja, genau. Und die Seahawks hatten halt noch mehr und haben trotzdem gewonnen. Also es ist halt, ich verstehe einfach nicht, wie man sowas gewinnen, beziehungsweise wie wir sowas nicht gewinnen können, die Packers. Aber ich muss auch sagen, das Schlimmste waren einfach der Unterschied von den Special Teams. Also ich höre oft Leute, die sagen, ja, Special Team ist ja nicht so wichtig, Special Team machen ja nur Field Goals und kommen zum Punt und was weiß ich. Aber dieses Game hat mir schon wieder gezeigt, wo bei den Packers noch die größte Baustelle ist. Wir haben in den letzten Jahren, haben wir unsere Defense so krass verbessert, sind von dem Playstyle weggekommen, dass wir eben einen Aaron Rodgers haben und die Leute, die dann halt auch mit draufstehen. Hat auch viel damit zu tun, dass wir jetzt einen neuen Headcoach haben. Aber unser Special Team ist die Katastrophe. Schon in der Season war ich von Crosby hier und da echt enttäuscht, was er sich da manchmal geleistet hat. Aber was ich da schon wieder teilweise sehen musste, ist halt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das dann zum Ende der Saison war, aber ich habe zur Mitte der Saison gesehen, dass die Packers auf dem letzten Platz, was Kickoff und Punt Returns angeht, stehen. Und ich glaube, wir haben die letzten 1-2 Jahre auch keinen Kickoff oder Punt Return Touchdown gemacht.
Ja, habt auch statistisch gesehen die schlechtesten Special Teams der Liga.
Ja, eben, das ist halt furchtbar.
Und im Endeffekt ist jeder, ganz ehrlich, sorry, aber jeder, der mir sagt, Special Teams sind nicht wichtig, der hat keine Ahnung vom Football, weil allein schon, wenn wir Field Goals rauslassen, okay? Punts sind so wichtig, Field Position ist so unfassbar wichtig im Football.
Ja.
Willst du mir sagen, dass es irrelevant ist, wenn du einen Johnny Hacker hast, der gefühlt jeden Panther hinten an die Eins ranballert, wenn er Bock drauf hat? Also das ist ja Schwachsinn. Und das Blocking bei dem Field Goal, ich war ein bisschen fassungslos tatsächlich. Darf dir nicht passieren. Und vor allem beim Punt, das Blocking war ja eine Katastrophe.
Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, was ich wirklich dazu sagen soll. Aber naja, wie gesagt, der Lichtblick bleibt, weil ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich denke eigentlich nicht, dass Rodgers noch ein Jahr bei den Packers bleibt. Weil vor der Saison wurde ja schon viel gesagt, naja, wenn, dann müsste es jetzt sein und jetzt sind alle Pieces da und mit einem jüngeren Head Coach. Er hat jetzt endlich Mike McCarthy nicht mehr, der hier und da in die Kritik in meinen Augen auch zurecht geraten ist. Ich weiß nicht, also ich habe leider den Glauben verloren, dass er noch eine Saison dranhängt, aber wir werden es sehen.
Und jetzt bist du schon all in für Jordan Love, oder wie kann man das deuten, dass du jetzt sagst, das ist gut, wenn Rodgers jetzt weggeht, also bist du dem Rebuild aufgeschlossen gegenüber?
Ja, also war ich vor der Saison schon, weil da war ja auch, wie gesagt, dieses Riesenfragezeichen, ob er nochmal Bock hat und ob er nochmal bleibt. Aber mittlerweile, sag ich mal, wenn wir bei Jordan Love bleiben, habe ich mich damit abgefunden, dass wir die nächsten Jahre erstmal, wie man so schön sagt, in einer Versenkung verschwinden.
Ja. Wenn es nicht passt, könnt ihr immer noch Jalen Hurts haben, den gebe ich gerne.
Genau.
Ja.
Ich muss da nochmal den Finger kurz in die Wunde legen. Rodgers ist jetzt 0-4 gegen die 49ers in den Playoffs. Ironischerweise genau das Team, das Alex Smith, wir hatten es vorhin schon kurz von ihm, der Game Manager in Person, die ihn an Nummer 1 genommen haben, weswegen Rodgers dann in den Draft gefallen ist. Ausgerechnet das Team kann er anscheinend nie überwinden. Aber auch so an sich sind ja die Stats, seit er da den Super Bowl gewonnen hat, nicht wirklich gut, was die Playoffs angeht bei Rodgers. Also man hat dann, du hattest es angesprochen, ich reibe es dir natürlich auch gerne nochmal unter die Nase, ein Spiel in Seattle verloren, was man auf keinen Fall verlieren darf, wo die Defense eigentlich auch 5 Turnovers kreiert hat. Und man hat es im Endeffekt nicht geschafft, das Ding zu gewinnen. Man hat gegen Colin Kaepernick verloren. Man hat gegen die 49ers schon mal vor 2 Jahren verloren. Da hat Jimmy G, glaube ich, noch schlechter gespielt. Genau, und nur 8-mal geworfen. Man verliert jetzt wieder gegen den Jimmy G, der gar nicht so überragend ist. Irgendwann muss man das doch auch Rodgers ankreiden, oder? Also für mich ist er in der Regular Season der beste Quarterback aller Zeiten. Hat ja jetzt auch wahrscheinlich dann wieder noch eine weitere MVP-Trophy nach diesem Jahr in seinem Kasten stehen und dürfte dann Jagd auf Manning machen, der, glaube ich, 5 gewonnen hat. Auch die normalen Stats in der Season. 300 Touchdowns erreicht, bevor er überhaupt 100 Interceptions geschmissen hat. Das ist alles geisteskrank, aber hinten raus zählen halt dann doch irgendwie die Playoff-Siege und die Ringe. Und da steht er halt bei einem und sogar einen Big Ben, der jetzt zum Ende der Saison retired ist. Deswegen bringe ich ihn da mit ins Spiel. Hat sogar 2 Ringe gewonnen. Also wo ist das Problem?
Warte, ich will auch noch kurz mit auf Borny eintreten.
Ja, mach ruhig, ist okay.
Ja, du hast jetzt in den letzten 30 Jahren Brett Favre und Aaron Rodgers als Quarterbacks gehabt. 2 der besten Quarterbacks aller Zeiten. Hast in den 30 Jahren 2 Super Bowls. Mhm. So viele hat Eli Manning mit den Giants gewonnen. Ja. Wie geht man damit um als Packers-Fan?
Ja, leise heulen, ne? Nein, es ist halt, also ich verstehe es auch nicht. Mir tut es auch weniger für mich leid, als vielmehr für Rodgers selber. Gut, ich weiß nicht, wo er jetzt, wenn er wechseln wird, hinwechseln wird und ob er da noch einen Super Bowl holt. Aber dass so ein guter Quarterback nur mit einem Super Bowl belohnt wird, sage ich mal, für sein gutes Spiel, es tut schon weh. Und auch gerade als Packers-Fan ist halt, es ist immer so knapp, so, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt nur sage, weil es halt doch nicht vorgekommen ist, aber im Championship-Game rauszufliegen oder vorher schon, tut fast noch mehr weh mit solchen guten Quarterbacks, als bis in den Super Bowl zu kommen und da zu verlieren. Also es ist weiß ich nicht, es fühlt sich falsch an, dass die 49ers weitergekommen sind. Aber ändern kann man es leider nicht mehr. Und ich hoffe einfach für ihn, dass, wenn er noch weiterspielt, dass er, egal mit welchem Team, noch einen Super Bowl holt, weil das Können hat er. Und ja, auch wenn es jetzt abseits des Feldes immer mal wieder nicht so schöne Sachen gibt, die da zum Vorschein kommen über ihn, aber ich finde ihn als Footballspieler einfach klasse und hoffe, dass...
Ja, aber zu wie viel Prozent würdest du das jetzt auf Rodgers an sich schieben, dass er vielleicht nicht dieses ultimative Gewinnergehen hat, das einen Brady hat, dass er da in den entscheidenden Momenten halt dann doch nicht an das anknüpfen kann, was er die ganze Saison zeigt? Oder sagst du einfach, das ist schon immer das Außenrum, also jetzt in dem Fall, Rodgers spielt keine Special Teams, er kann nichts dafür, dass der dass das einen Block-Punt dann irgendwie zu einem Touchdown führt. Rodgers kann nichts dafür, dass er in der Overtime in Seattle den Ball nicht mehr bekommen hat, nachdem er sie dann nochmal zum Ausgleich geführt hat. Rodgers kann nichts dafür, wenn seine Defense das letzte Mal gegen die 49ers irgendwie gefühlt 350 Yards zulässt. Also ist das schon so dieses Außenrum und er ist der Großartige und man hat ihm das Team außenrum nicht gebaut, was ja so immer gesagt wird, wenn man alljährlich in den Draft reingeht und sie wieder keinen Wide Receiver nehmen, oder sagst du jetzt nach der 10. Chance gefühlt muss auch mal irgendwie ein bisschen Blame auch an Rodgers hängen bleiben?
Das auf jeden Fall, weil er ist halt der Kopf von der Offense und ich meine, wir hatten oft genug die Chance, Turnovers von den 49ers in Punkte zu verwandeln oder einfach auch eigene Ballbesitze und haben es halt einfach nicht gemacht. Ob das jetzt an seiner Unkonzentriertheit liegt oder dass er nervös wird oder dass er auch im Kopf hat dieses, ich muss gegen die 49ers jetzt gewinnen oder ich muss so weit kommen, ob er sich da selber unter Druck setzt, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber klar ist auch eine Schuld mit bei ihm, aber nicht nur bei ihm, weil er wird ja jetzt auch wieder in den Medien quasi in der Luft zerrissen, dass er einfach doch nicht so gut ist, wie alle sagen, und dass es nur seine Schuld ist, aber nur seine Schuld ist es nicht, aber es ist auch nicht nur die Schuld der anderen, natürlich.
Wollen wir dann Leiden beenden und zum anderen Spiel gehen?
Bin ich dabei. Eins haben wir noch.
Ja, das ist auch ein so. Bisschen erfreulicher.
Gegner der 49ers.
Vieles erfreulicher.
Werden die Los Angeles Rams gewinnen 30-27 gegen die Buccaneers. Ja, wir haben vielleicht das letzte Spiel des besten Quarterbacks aller Zeiten gesehen. Es gab vor dem Spiel schon Buzz, es gibt jetzt im Nachlauf immer mehr Buzz von wegen, Familie und so weiter. Giselle will nicht mehr, dass er spielt und ja, auch Aussagen von wegen, er ist der Meinung, dass das Team das beste Quarterback-Play verdient, dass es haben kann und er ist sich nicht mehr sicher, ob er es liefern kann. Bro, du bist Top 2 im MVP-Voting dieses Jahr. So, besseres Quarterback-Play kriegst du nirgendwo momentan. Und von dem her, ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass Tom Brady nach einem Divisional-Round-Loss seine Karriere beendet, aber ich würde nicht dagegen wetten.
Ja, bevor ich die Frage abschließend beantworte, kann ich natürlich nicht, aber bevor ich darauf eingehe, noch mal kurz in das Spiel eingetaucht, war ja im Endeffekt eine lange Zeit dann doch eine relativ klare Angelegenheit für die Rams und dann hat Brady am Ende wieder mal versucht, aus den Rams die Atlanta Falcons zu machen. Das hat bei den Eagles schon nicht ganz geklappt, aber da wurde es auch noch mal knapp. Bei den Rams jetzt in dem Fall auch, unter freundlicher Mithilfe von Akers, der am Ende den Ball fumbled, nachdem Brady zuvor einmal einen tiefen Ball angebracht hat auf Mike Evans zu einem Touchdown, kommt man dann eben nochmal in Ballbesitz. Das lässt man sich natürlich in der gegnerischen Hälfte nicht entgehen und schafft es dann auszugleichen. Domme, du warst sehr, sehr stark dafür und hast zu mir gesagt, pass auf, die gehen jetzt für zwei und sacken das Ding ein, haben sie dann im Endeffekt nicht gemacht. Und ja, der Quarterback auf der anderen Seite ist ja auch kein schlechter. Oft unterschätzt, aber ich denke, die Situation, dass er hinten liegt am Ende des Spiels, die sollte er in seiner Zeit bei den Detroit Lions zu Genüge kennen. Und dann kommt eben ein klassischer Matthew Stafford, der dann gegen einen Call, den ich auch nicht verstehen kann, dass man als Tampa Bay Buccaneers Defense das komplette Haus auf ihn draufjagt, eben seine Klatschnis durch, dass er da in der Pocket so lange stehen bleibt, wie nur irgendwie möglich. Ich glaube, das ist auch nicht so einfach, wenn so ein Damekin Su auf dich zurennt. Und dann schießt er das Ding tief und wahrscheinlich beste Wide Receiver dieses Jahr trägt den Titel mit einem dreifachen Wide Receiver König, was Receptions, Yards und Touchdowns angeht, glaube ich nicht umsonst. Cooper Kupp fängt das Ding. Im Endeffekt 9 Receptions für 183 Yards, ein Touchdown. Ich fand es ganz lustig, dass versucht wurde, so wieder mal Odell Beckham Jr. damit reinzunehmen, indem eine Stat gepostet wurde, wo ihre zwei Statistiken zusammengefügt wurden und man gesagt hat, oh, Cooper Kupp und OBJ sind ja so hart abgegangen, haben ja zusammen 15 Bälle für 240 Yards und einen Touchdown gefangen. Ja, Junge, Cooper Kupp hat 183 davon gemacht, OBJ 6 für 69, also das ist jetzt irgendwie nicht... Aber
nichtsdestotrotz, ne, OBJ starkes Spiel gemacht.
Ja, aber das stimmt. Ja, klar, aber das ist jetzt im Endeffekt OBJ, der Name strahlt dann doch immer noch größer als die Leistungen sind, wobei es jetzt bei den Rams natürlich schon wieder viel besser geworden ist im Vergleich zu den Browns.
Ja, das hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er... Also wir hatten da auch schon ja mal drüber geredet, dass er, wie er bei den Rams ankommen wird. Und da hatte ich ja schon meine Bedenken geäußert, dass er möglicherweise nicht mit dieser Nummer 2-Rolle nach Cooper Kupp, die er natürlich gerade in dieser Saison dann innehat, ob er damit klarkommt. Aber dieses Game hat, also gerade dieses Game hat mir eigentlich gezeigt, okay, er kommt damit klar. Und was du vorhin auch angesprochen hast, Dennis, was ich nochmal aufgreifen will, Matthew Stafford ist, glaube ich, der Quarterback, der mir die letzten Jahre so mit am meisten leid tat, weil er einfach bei einem der schlechtesten Teams feststeckte und nicht das Potenzial, was er hat, zeigen konnte. Und dieses Jahr mit den Rams ist es ihm halt gelungen. Er hatte teilweise zwar auch Phasen, wo er wieder in die alte Lions-Form zurückfiel, sage ich mal. So ist immer diese zweischneidige Klinge. Aber das, was er größtenteils gezeigt hat, war halt top. Kann man nicht meckern.
Ja, Dennis hat die Calls von Todd Bowles am Ende vom Spiel, gerade den letzten, angesprochen. Das Erste, was auf YouTube kommt, also wenn du in der Google Searchbar Todd Bowles eingibst, ist das erste YouTube-Video, das dir vorgeschlagen wird. Breaking Down the Odd Call bei Todd Bowles. Sehr unverständlich und auch sehr blöder Call, hat sie im Endeffekt die Overtime gekostet. Und wir wissen alle, wenn es einen Spieler gibt, der in Overtime das Nonplusultra ist, dann ist es Tom Brady.
Ja.
Und ich bin mir auch sicher, dass wenn das in Overtime geht, die Buccaneers das gewinnen.
Ja, so, glaube ich auch.
Ja, da bin ich auch sicher.
So ist Cam Akers nach dem Spiel wahrscheinlich direkt zum Beten gegangen und hat sich den ganzen Abend über gefreut, dass er seinem Team nicht komplett verkackt hat. Fummelt den Ball an der 4-Yard-Linie oder so, nimmt praktisch einen Touchdown vom Board, fummelt dann kurz vor Schluss, lässt die Buccaneers ausgleichen. Der Mann hätte im Alleingang fast das Spiel weggeworfen. An einem Tag, der sowieso nicht so super für ihn lief. Also 24 Carries für 48 Yards sind jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Ja, ich muss auch sagen, ich war sehr überrascht von der Tampa Bay Defense generell, weil die echt nicht gut war.
Ja, gerade was mir aufgefallen ist, die Flaggen im ersten und auch zweiten Quarter für Unsportsmanlike Conduct, ich glaube, es waren 3, die sie insgesamt bekommen haben. Und da war selbst eine dabei, die gegen Brady ging. Und ich musste lange zurückdenken, dass ich gesehen habe, dass Tom Brady überhaupt jemals eine bekommen hat.
Ist es nicht sogar die erste?
Ja, ich habe auch keine gefunden. Also es ist tatsächlich die erste. Und es war halt wegen einer Aktion, wo der Defense-Spieler ihm natürlich den Helm gegens Kinn knallt und er sich dann umdreht zu den Schiedsrichtern und da auch mal laut wird. Also ich muss aber sagen, es war so krass, wie diese Fehler sie am Anfang so von der Rolle gebracht haben. Und ich glaube, es war eben dieser Anfang, der sie dann am Ende auch das Spiel gekostet hat.
Ja, lustigerweise muss man dazu sagen, dass Tom Brady unter der Woche, ich glaube, es war sogar Mittwoch, ein Interview gegeben hat, wo er gemeint hat, ja, wahrscheinlich bin ich die letzten Jahre ganz gut damit weggekommen, was Flaggen angeht, für das, was ich zu den Refs teilweise gesagt habe.
Ich habe es auch gehört,
Jetzt fliegt direkt die Flagge. Ich glaube, die hat er sich selber eingebrockt mit seinem Interview, um ehrlich zu sein.
Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr lustiger Zufall. Ob es dann zufällig ist, kann man so nicht beurteilen, aber es war irgendwie schon fast abzusehen, dass das nochmal auf ihn zurückfällt. Ich glaube, da hätte er einfach das stillschweigend hinnehmen sollen und dann wäre es gut gewesen, aber wahrscheinlich hätten andere Quarterbacks die Flag dann auch bekommen. Also war jetzt nicht irgendwie krass unklar oder sowas. Was war der Unterschied bei den Bucks im Vergleich zu dem letzten Jahr, dass man es diesmal nicht geschafft hat? Für mich ist ein ganz großer Punkt, dass letztes Jahr die Buccaneers das Team waren, das einfach am wenigsten mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Man hat im Gegensatz dazu noch zum Beispiel jemanden wie Vita Weah in der Mitte der Saison zurückbekommen, was dann quasi kein Aderlass war, sondern man hat eher noch einen Boost bekommen. Deswegen hat man hinten raus dann fast alles gewonnen, konnte dann da auch in den Playoffs mit Selbstvertrauen auftreten und das Ding im Endeffekt schaukeln. Dieses Jahr Chris Godwin raus, andere Verletzte gehabt, Leonard Fournette kommt zurück, spielt, aber war auch zuvor lange verletzt.
Aber hat gut gespielt, also ja, wieder mal zwei Touchdowns rausgeballert, Playoff Lenny wieder vollkommen am Start.
Ja, ich habe es dir ja gesagt, als der Fourth Down war, habe ich, dass es eher einen Touchdown gibt, als dass der Versuch nicht funktioniert und der Big Play Lenny macht das dann im Endeffekt, aber reicht alles nicht.
Ja, im Endeffekt hast du halt in der Defense wirklich viele Spieler, die verletzt waren und immer noch angeschlagen sind. Sean Murphy Bunting zum Beispiel oder auch JPP, dessen Playoff-Serie jetzt übrigens geplatzt ist. Ich glaube, der war 8 oder 9-0 bis jetzt in den Playoffs. Die Serie ist rutschen gegangen. Aber das macht natürlich definitiv einen Unterschied. Und auch das Play-Calling war nicht gut. Hatte ich das ganze Spiel über das Gefühl, am Ende hat sich es halt dann deutlich gemacht. Todd Bowles coacht gerade um einen Head-Coach-Posten. Der hat sehr, sehr viele Interviews momentan und der ist auch in einigen wirklich hoch gehandelt, aber das ist natürlich eine Performance, die willst du so nicht haben.
Da würde ich nochmal ganz gerne einhaken, und zwar haben sie doch da jetzt die Regeln geändert, dass diese Interviews normalerweise immer erst geführt werden dürfen, wenn das Team aus den Playoffs ausgeschieden ist, soweit ich weiß. Das wurde jetzt geändert, dass jetzt davor schon verhandelt werden darf, also mitten in der Postseason. Ist sowas auch eine Ablenkung, wenn dein Defense Coordinator da unter der Woche 3 Tage durchs ganze Land fliegt und irgendwelche Interviews für andere Jobs annimmt? Oder denkst du, man ist da professionell genug, dass man da das irgendwie gleichzeitig managen kann? Weil ich denke, mit so einer Woche Vorbereitung sollte man jede mögliche Sekunde eigentlich in die Preparation von dem Game reinstecken.
Das ist ja das Problem. Also im Endeffekt, Todd Bowles ist zum Beispiel bei Minnesota ganz hoch im Kurs. Minnesota, Tampa, da ist ein kleiner Abstand drin, freundlich gesagt.
Ja, das fährst nicht mit dem Bus.
Das fährst du definitiv nicht mit dem Bus, vielleicht in 2 Tagen. Aber
das würde einiges erklären, ja.
Ja, du musst, und deshalb finde ich die Regel eigentlich auch bescheuert, ich fand es davor deutlich besser, du musst eigentlich vor so einem Spiel die Woche full Fokus. Das ist eigentlich wirklich, ich glaube, Andy Reid hat es mal gesagt, Bruce Arians hat es mal gesagt, sind so die Phasen, die dich deine Ehe kosten können, weil du dich im Endeffekt den ganzen Tag nur einsperrst, Film schaust und deinen scheiß Gameplan vorbereitest. Und jetzt fliegst du da unter der Woche hin und her, machst deine Interviews, natürlich ist das eine Ablenkung. Und natürlich hast du dann auch im Hinterkopf, okay, das Interview lief gut, wenn ich das jetzt gut coach am Wochenende, dann kriege ich den Job vielleicht und dann kommt halt auch mal der ein oder andere Call, der zu risky ist. Also in meinen Augen ist das definitiv ein Faktor.
Aber vielleicht ist das ja auch gerade deswegen andersrum, was du angesprochen hast. So, wenn das Interview gut lief, vielleicht kommt dann auch der Gedanke durch, okay, wenn ich jetzt halt den einen Call nicht so gut mache, aber dafür im Vergleich die letzten 300, 400 spitze waren, dann ist das ja auch nicht so schlimm. Und vielleicht, dass da auch halt nicht was ausgesucht wird, was zu risky ist, sondern eher was ausgesucht wird, was nicht passend ist, sondern einfach das Falsche.
Hm. Im Endeffekt muss ich sagen, das Todd Bowles Play, das erste, was mir in den Kopf gekommen ist, als ich gesehen habe, was da abging, war der All-Out-Blitz, den Greg Williams damals gecallt hat bei den Jets. Das dürfte letztes Jahr.
Ja, gegen Derek Carr, gegen die Oakland Raiders war das, oder?
Wo sie genau, als sie das Spiel eigentlich schon gewonnen hatten, nur keinen Touchdown zulassen mussten und der einen All-Out-Blitz gecallt hat. Das war so das erste Play, das mir in Gedanken gekommen ist. Und naja, als angehender Headcoach möchtest du jetzt nicht unbedingt mit Greg Williams verglichen werden.
Ja, was ich halt nicht verstanden habe, wenn ich einen Blitz bringe und eigentlich ist es bei der Frontline, die man hat, gar nicht nötig, unbedingt so krass da zu blitzen, dass man sagen könnte, wir könnten nicht irgendwie mit vier Mann auch einen ordentlichen Druck auf den Quarterback aufbauen. Dann muss ich doch zumindest einen Cornerback auf den besten Wide Receiver stellen des Gegners. Und ich glaube, mit Winfield war ein Safety auf Cooper Kupp. Und klar, der hat eine super Saison gespielt, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, ein Safety ist dann vielleicht doch da nicht gerade eine Number One Corner, um da den besten Wide Receiver rauszunehmen.
Ein Safety gegen den besten Wide Receiver, den wir in der NFL haben, ist ein absolut, oder dieses Jahr hatten, ist ein gigantisches Mismatch. Das darf so niemals passieren. Du hast es angesprochen, du hast eine mega Front. Foreman Pressure ganz normal hätte vollkommen gereicht. Wenn du meinst, mein Gott, dann schick noch einen Linebacker rein, auch wenn das wieder unnötig Lücken aufmacht. Aber der Playcall, ey, kannst
du. Ja, aber so einen Mittellinebacker reinschicken ist ja jetzt nicht gerade das größte Problem. Dann kommt irgendein Ball über die Mitte zur Not, dann tackelst du den Spieler im Feld, muss dann entweder eine Timeout genommen werden oder die Zeit läuft und dann hast du ja im Endeffekt ein gewisses Risiko-Kosten-Nutzen-Verhältnis, was ja noch irgendwie in einem Verhältnis steht. Dass ich sage, okay, dann lasse ich halt mal 15 Yards zu, aber zu 50% kommt dann vielleicht mein fünfter Mann in eine Position, dass der Ball vielleicht weggeschmissen wird oder so. Und dann, das ist alles irgendwie noch zu verstehen, aber zu sagen irgendwie so, ich bringe jetzt alle Mann und entweder wir verlieren das Spiel oder wir gewinnen das Spiel und sie hätten es ja nicht mal gewonnen, selbst wenn der Sack ankommt, dann wäre, keine Ahnung, das wäre ja dann auch in die Overtime gegangen. Es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie geführt hätten und man sagt jetzt irgendwie so, wenn, oder es ist der vierte Versuch und wenn jetzt der Ball nicht ankommt, dann ist das Spiel zu Ende. Also es gab eigentlich gar keinen Grund, das so risky zu spielen. Deswegen ist im Endeffekt halt dann durch die Eier von Stafford, dass er da in der Pocket stehen bleibt und den besten Wide Receiver im Moment, Cooper Kupp. Wer hätte es vor eineinhalb Jahren gedacht, dass diese Worte jemals zusammengehören? Ja.
Drittrunden-Pick.
Ist das Ganze dann halt doch entschieden worden, ja.
Das denke ich halt auch. Also vielleicht hätte es ja bei einem Quarterback, wie du gerade angesprochen hast, Stafford ist eine coole Sau, wenn es drauf ankommt. Aber vielleicht hätte es bei einem anderen Quarterback funktioniert. Und vielleicht hat er einfach gehofft, dass halt wieder dieser Lion-Stafford rauskommt und er halt schwarz sieht, um es mal so auszudrücken, und dann.
Ja, das halt Ding das, einfach in die Luft feuert, ja.
Ja, genau. Aber.
Ja, aber ja. Stafford ist nicht umsonst jetzt in einem NFC Championship Game und hat auch nicht umsonst die Rams nochmal auf eine neue Stufe gehoben. Und ich glaube, dass Cooper Kupp mit einem Jared Goff nicht die Zahlen aufgelegt hätte, die er diese Saison aufgelegt hat. Von daher ist es dann in dem Fall einfach eine absolute Unterschätzung von Matthew Stafford. Ja. Damit würde ich sagen, können wir den Bogen schließen von Quarterback zu Quarterback und wieder zurück zum anderen Quarterback. Tom Brady darf dann im Endeffekt nicht mehr in der Overtime seine Magie anwenden. Geht er mit einem knappen 23-26 war es, glaube ich.
30-27.
Danke. clever. Vielleicht hätte ich das nicht schon im Gedanken abhaken sollen, das Spiel. Geht er mit einer knappen Niederlage aus seiner NFL-Karriere raus? Oder gibt es so ein Ding, dass er dieses Sorry, Bonnie, One Last Dance, Aaron Rodgers.
Big damage. Ich krieg gerade ganz harte Flashbacks zu Ich glaube, das letzte Mal, wo ich dabei war, war tatsächlich das Championship-Game Bucks gegen Packers letztes Jahr, das wir beide gemacht haben, Dennis.
Ja, erste
Episode. Und da habe ich auch gesagt, er kann den Super Bowl holen, aber bitte hör danach einfach auf. Und ich bleib dabei. Also klar, man kann immer mehr gewinnen und immer noch mehr Ringe an seine Finger stecken. Aber ich weiß nicht,
Ja, an den Fingern ist ja auch ein E-Ring und ich glaube, das könnte auch eine große Rolle spielen mit den Kommentaren,
die, das wird der ausschlaggebende Punkt. Hat. Ja.
Also, dann nageln wir das Ganze mal fest. Ich sag, ein letztes Jahr macht er noch und er kündigt es nicht an, dass es das letzte sein wird, aber jeder weiß es, so ein bisschen Dirk Nowitzki-Style. Versucht er noch einmal einen Angriff, hofft vielleicht, dass das ganze Roster ein bisschen fitter durch die Saison geht. Ich meine, er ist jetzt Zweiter, was das MVP-Voting angeht, aller Wahrscheinlichkeit nach, hat für 5.300 Yards geschmissen. Sich selber hinzustellen und zu sagen, er weiß, das Team verdient das beste Quarterbacking, das es kriegen kann. Junge, du bist das beste Quarterbacking, was das Team kriegen kann. Also kein Zweitrunden-Pick von vor 2 Jahren wird da reinkommen und bessere Stats auflegen. Deswegen gehe ich von aus, dass er sich noch für ein Jahr breitschlagen lässt. Ich glaube, dann dürften die 45 Jahre, die er angepeilt hat, noch nicht ganz voll sein. Aber das wird dann wahrscheinlich das Ende von Brady sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass... Vielleicht ist er jetzt im Moment in der Phase, wo er sagt, okay, aber spätestens, wenn es dann in der Offseason auf Free Agency und sowas zugeht, wird es ihm noch einmal in den Fingern kribbeln, dass er sagt, so kann ich meine Karriere nicht beenden.
Das denke ich auch. Also ich denke auch, wenn er seine Karriere beenden will, dann mit einem Super Bowl-Sieg, weil mit weniger kann sich ein Tom Brady, glaube ich, nicht zufrieden geben als letztes Spiel für seine Karriere.
Tom Brady wird im August jetzt 45. In meinen Augen, das gerade ist einfach Tom Brady-like. Keiner hätte jemals, also ich habe das null kommen sehen, vor allem nicht, wie er gespielt hat, dass er nach dem Jahr aufhören würde. Und ich glaube, dass er es einfach deshalb macht. Ich glaube nicht, dass Tom Brady der Typ ist, der sich hinstellt und mehr oder weniger weiß jeder, ah ja, nach dem Jahr ist vorbei. Ich glaube, der macht das plötzlich aus dem Nichts und ich meine, er kann sich es auch erlauben, er hat alles geschafft, was man schaffen kann. Der Mann kann in Rente gehen, wann auch immer er will. Von dem her, ich glaube, er geht nach dem Jahr.
Also waren das die letzten, das waren die letzten Snaps. Ja, da müssen wir mal schauen, wie es weitergehen soll. Das wird sicher in der Offseason noch ordentliches Topic sein. Angenommen, du hast recht oder hört jetzt auf, fallen die Bucks danach auseinander? Ich meine, der Capspace ist nicht wirklich groß. Man hat Chris Godwin auf einem Tag diese Saison spielen lassen. Der will sicher jetzt auch seine Kohle sehen. Die Defense-Line, Vita Weah mal ausgenommen, ist relativ alt. Man hat einem Lavonte David nochmal einen Vertrag gegeben, der nicht mehr der Jüngste ist. Auf Linebacker. Ein Mike Evans ist sehr, sehr konstant. Der wird wahrscheinlich dann auch in der Offense noch eine Rolle spielen. Aber auf Running Back hat man mit Fournette und mit Ronald Jones 2 Leute, deren Verträge auslaufen. Wo geht die Reise dahin? Also ist das ganze Märchen Tampa Bay genauso plötzlich, wie es mit Brady gekommen ist, auch wieder vorbei?
Das ist eine Quarterback-Frage. Und zwar wird Aaron Rodgers Free Agent. Und Bruce Arians ist einer der höchst angesehensten Coaches, die es in der NFL gibt. Und wenn Aaron Rodgers sich dazu entscheiden sollte, vielleicht mehr als einen Super Bowl in seiner Karriere gewinnen zu wollen, dann ist Tampa Bay das Go-To-Team, wenn Tom Brady in Rente geht. Und wenn Aaron Rodgers kommt, dann bleiben die ganzen Leute. Wenn da nichts kommt, bricht das Team auseinander und das war's.
Genau das war mein Gedanke auch. Weil ich habe auch während der Diskussion, was denn jetzt mit Rodgers passiert und ob er denn bleiben wird oder ob er gehen wird, habe ich auch schon in meinem Kopf dieses Gehirngespinst gesponnen, was ist, wenn Brady aufhört und bei den Bucks was frei wird und Rodgers sich denkt, so ein Team ist eigentlich nicht schlecht. Und wie du schon gesagt hast, Bruce Arians ist einer der höchst angesehensten Coaches in der NFL und würde ich, glaube ich, wenn ich an Rodgers Stelle wäre, auch hart überlegen, ob ich das nicht machen würde.
Ich liege ja, richtig damit, dass Davante Adams Free Agent ist nach dem Jahr jetzt, oder?
Ja, der ist der Top Free Agent in diesem Jahr. Er und Godwin sind die zwei, die man auf Wide Receiver in die ganz oberste Schublade packen sollte. Adams natürlich nochmal in die oberste der oberen Schubladen und allgemeine gute Wide Receiver Class. Allen Robinson auch Free Agent, wurde letztes Jahr auch getaggt, dieses Jahr ein bisschen unter dem Radar geflogen. Könnte in der anderen Konstellation, wo ein bisschen mehr Ruhe auf der Quarterback-Position ist und nicht sich einen Andy Dalton mit einem Justin Fields abwechselt, vielleicht auch nochmal ordentlich Value haben. Also die Free Agent Class, was Wide Receiver angeht, ist deutlich über dem durchschnittlichen Niveau. Ist halt die Frage, ob alle Leute dann auch wirklich die Free Agency erreichen.
Wenn Rodgers kommt, kommt auch Adams, dementsprechend geht dann Godwin. Aber ich glaube, der Franchise-Tag und je nachdem, was Rodgers für eine Deal unterschreibt, Davante Adams-Tag nehmen sich jetzt nicht zwingend so unfassbar viel. Also ich weiß nicht, was Chris Godwin jetzt unter dem Franchise-Tag
18 Millionen hat. Und man geht davon aus, ich habe bei Over the Cap diese Woche tatsächlich geschaut, dass der nächste Vertrag von Adams wahrscheinlich so in Richtung 25 Millionen pro Jahr gehen sollte. Er ist jetzt, geht auf die 30 zu, müsste 29 sein, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Das heißt, es wird der letzte riesengroße Vertrag. Er ist gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens, der beste Wide Receiver in der NFL mit Cooper Kupp zusammen. Über die letzten paar Jahre war er schon der allerbeste, muss man wirklich sagen. Deshalb wird das wahrscheinlich der letzte Zahltag sein, den er so richtig, richtig abkassieren kann. Wenn das ein 3-4-Jahres-Vertrag wird, ist er dann dementsprechend 33, 34. Da geht dann die Wide Receiver-Formkurve normalerweise schon ein bisschen nach unten, wobei man sagen muss, dass er mit seinem Release und seinen Händen, die er hat, das sicher noch ein bisschen hinauszögern kann. Aber der nächste Vertrag wird dann sicher nicht mehr mit den Top-Dollars dotiert sein, die er jetzt abgreifen kann. Deswegen brutal spannend, ob er dann im Endeffekt den einen oder anderen den einen oder anderen Schein liegen lässt, um vielleicht mit Rodgers zur gleichen neuen Franchise zu wechseln.
Oder bei der alten zu bleiben.
das sehe ich nicht kommen. Ganz kurz zu Rams 49ers, damit wir das Ganze auch abschließen können. Ich glaube, wir sind uns, und das sage ich, obwohl die 49ers eine erschreckend gute Bilanz gegen die Rams haben, alle relativ einig, wer das Spiel gewinnen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Sean McVay so ein Spiel dann von den 49ers nehmen lässt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jimmy G gegen die Defense irgendwas ausrichten kann. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die 49ers Defense die Rams den ganzen Abend über kontrollieren kann. Dementsprechend für mich geht das Spiel an die Rams und wir haben einen Rams-Chiefs Super Bowl.
Ja, das war jetzt die Preview im Schnelldurchlauf. Ich würde auch sagen, wenn jemand mit dieser unorthodoxen Spielweise von den 49ers, dass da viel gelaufen wird, dass da viel Gimmick-Plays, Trick-Plays kommen, wo der Wide Receiver den Ball quer bekommt, wo Deebo Samuel alles macht, klarkommen kann, dann sind es die Rams. Die haben sie schon zweimal die Saison gespielt. Sean McVay wird sich da einen guten Plan dagegen überlegen. Auf der anderen Seite ist es das dritte Matchup dieses Jahr. Keine Ahnung, ob das nicht auch wieder so ein Ding sein wird, wo da am Ende die 49ers aus dem Spiel rausgehen und keiner weiß, wie sie gewonnen haben. Aber im Endeffekt, die Rams sind der Favorit. Ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe einfach nur auf ein spannendes Spiel. Eher so wieder in die 42-36 Richtung, anstatt dass ich jetzt noch ein 49ers Spiel sehe, das irgendwie 13-10 ausgeht. Dann bin ich schon zufrieden. An sich sei noch mal erwähnt, dass die NFC West hier mit zwei Leuten im Championship-Game vertreten ist, was natürlich für die Division spricht, wenn Arizona über lange Zeit der Saison das Team war, über das alle geredet haben. Und jetzt ist da ein Team wie die 49ers, die in der Division Dritter werden im Championship-Game. Also da schlägt wirklich immer jeder jeden. Und dementsprechend kann man auch für das Spiel nicht wirklich was ausschließen, aber in 9 von 10 Fällen sollte das Ding an die Rams gehen.
Ja, sehe ich auch so. Ja, also ich denke auch, dass die Rams das machen werden. Gut, ich habe auch gedacht, dass die Packers das machen werden, aber das schiebe ich jetzt mal aus meinem Kopf und drück auf jeden Fall den Rams die Daumen natürlich. Aber irgendwie habe ich im Gefühl, dass nicht die Chiefs da im Super Bowl gegen die Rams stehen werden.
Wow, okay.
Also okay. Ich kann auch nicht wirklich sagen, warum, aber ich denke, dass die Bengals sich gegen die Chiefs durchsetzen werden. Es wird extrem knapp und wenn es so kommt, dann wird es ein 40-plus Punkte-Game. Aber ich traue es den Bengals auf jeden Fall zu und deswegen habe ich Mut und sage einfach, dass der Super Bowl nicht Rams-Chiefs wird, sondern Rams-Bengals.
Krass. Gut, dann hast du vielleicht dann auch noch einen Euro offen und setzt das auf genau das. Chiefs Niederlage mit 40 Punkten beide. Over 80 Points. Ich glaube, da kannst du den ein oder anderen Groschen verdienen, wenn das Ganze dann so kommen sollte. Muss ich sagen, bin ich ganz klar bei den Chiefs. Also Bengals schön und gut, die werden sicher das ein oder andere Play haben. Ich glaube auch nicht, dass sie unter 20 Punkte bleiben werden. Dafür ist die Offense von den Skill Positions gut genug. Aber Kansas wird ihnen wieder 30 bis 40 Punkte einschenken und dann geht das Ganze irgendwie so mit 2 Touchdowns Vorsprung, ja, 35, 20, so irgendwas in die Richtung aus.
Ja, sehe ich genauso. Ob Joe Burrow dann seine Startspiel bekommt, die er vermutlich bekommt, wenn er die Bengals in den Super Bowl führt, sehen wir dann nächste Woche. Bis dahin, ich glaube, wir haben alles gesagt, was es zu sagen gibt.
Ich würde mich nochmal bedanken, dass ich heute dabei sein konnte, auch wenn der Anlass, dass die Packers rausgeflogen sind, jetzt nicht der beste war. Aber
nur deswegen warst du heute da. Bis zum nächsten Jahr. Nächstes Jahr kommen die Packers ja gar nicht in die Playoffs. Also
stimmt, ne? Ja, nee, wir
sehen nicht dann in 4 Jahren wieder. Wir sehen nicht in 4 Jahren oder zur Regular Season wieder. Vielleicht ja dann zum Draft nächstes Jahr, wenn es darum geht, wen die Packers in 1 nehmen. Okay, das war jetzt einer zu viel, dann würde ich auch sagen, ich bin raus. War schön, dass du dabei warst, Borny. Danke auch wieder an Domme, hat Spaß gemacht. Lass uns 2 geile Championship Games sehen und dann hören wir uns nächste Woche, wenn es dann darum geht, wer im Pro Bowl spielt. Nein, keine Ahnung. Ist ja noch eine Woche zwischendrin. Schauen wir mal, wann es dann die Review gibt, ob wir das dann vielleicht extra machen und dann gesondert auf den Super Bowl blicken. Bis dahin, macht's gut und ciao.
Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.